Ich lese die Fürbitte des Apostels für die Gemeinde. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und bitte ihn, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Auch ich begrüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schön, dass ihr jetzt hier alle da seid. Schön, dass ihr euch jetzt auch die Zeit nehmen wollt, mit mir in Gottes Wort einzusteigen und auch nochmal darüber sprechen wollt, was die fünf geistlichen Dinge für die Gemeinschaft, aber auch für unsere Gemeinde bedeuten. Ich lese nochmal die Verse von Epheser 3, 14 bis 16 vor. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. In seinem Gebet an die Epheser erwähnt Paulus die Familien im Himmel und auf der Erde. Ich bin sowohl ein Teil einer geistlichen, aber auch ein Teil einer natürlichen Familie. Ich wurde als Teil in meinen Familienclan hineingeboren, aber ich wurde auch in die Familie Gottes hineingeboren. Wir kommen nur durch eine natürliche oder eine übernatürliche Geburt in irgendeine Art Familie hinein. Und da wollen wir uns Epheser 2, Vers 19 ansehen.
So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
Ich mag die Sprache, die Gott hier verwendet. Familie, Hausgenossen. In Hebräer Kapitel 3, Vers 6 heißt es, Christus ist der Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. In 1. Timotheus 3, Vers 15 können wir auch lesen, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Dies ist Gottes Haus. Eine Gemeinde ist wie eine Familie und wir sind noch nur ein kleiner Teil einer viel, viel größeren Familie. Jeder auf der Welt, der mit Christus verbunden ist, gehört zur Familie Gottes. Und jede Gemeinde ist eine kleine Familie. Meine natürliche Familie ist an verschiedenen Orten der Welt verteilt. Einige Blutsverwandte wohnen sogar einige tausend Kilometer weit von uns entfernt. Aber wisst ihr was? Die Mitglieder meiner Familie, mit denen ich am vertrautesten bin, die wohnen zusammen. So ist es auch mit der Gemeinde und der Familie Gottes. Falls ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch bitte das Matthäusevangelium, und zwar das 12. Kapitel auf. Hier spricht Gott von der Familie und den Hausgenossen und dem Haus Gottes. Das sind wir. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Matthäus Kapitel 12, Vers 25.
Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen.
Ich möchte heute mit euch 5 Dinge teilen, die wir beherzigen sollten, um vereint zu bleiben. Das sind sozusagen 5 Stützpfeiler, auf die die Familie Gottes, also der Haushalt Gottes, gegründet ist. Und wenn wir diese 5 Punkte im Gedächtnis behalten und umsetzen, werden wir uns nicht uneins werden. Der erste Punkt steht in Matthäus Kapitel 7 und er lautet: Gottes Haus ist auf den Aussagen von Jesus, auf dem Wort Gottes gebaut. Und dazu lesen wir Matthäus 7, die Verse 24 bis 27.
Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig.
Das Haus Gottes ist darauf gegründet, dass wir die Worte Jesu und das Wort Gottes hören und tun. Das ist unser Fundament. Und damit Einigkeit unter uns herrscht, müssen wir im Hinblick auf die Lehre übereinstimmen. Zumindest in den grundsätzlichsten Punkten. Die Menschen werden sich immer über irgendwelche Kleinigkeiten streiten. Und ich glaube, dass wir erst alles erfahren, wenn wir in den Himmel kommen. Aber die Hauptpunkte, die sind: Jesus ist der Sohn Gottes. Wir können nur erlöst werden, wenn wir auf ihn und auf sein vergossenes Blut schauen. Die Realität des Himmels und der Hölle, die Gottheit Christi und der Dienst des Heiligen Geistes in uns. In diesen Punkten müssen wir uns einfach einig sein. Sonst wird unsere Gemeinschaft nicht funktionieren. Falsche Lehren haben meistens 2 Ausrichtungen. Das sind zum einen die Traditionen und die Gebote von Menschen. Und darüber sprach Jesus in mehreren Evangelien. Die Pharisäer ärgerten sich über ein paar Dinge, die die Jünger taten. Und Jesus sagte: Ihr lehrt eure Traditionen, als wären sie eine göttlich inspirierte Lehre. Aber damit setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft. Ihr beraubt Gottes Wort seiner Fähigkeit und seiner Kraft, Menschen zu verändern, weil ihr auf eure Traditionen und von Menschen gemachte Gebote besteht, als besäßen sie göttliche Autorität. Und das führt letztendlich dazu, dass die Menschen nicht mehr zwischen eurer Lehre und dem Wort Gottes unterscheiden können. Nun, Traditionen beginnen normalerweise mit etwas, das gut ist. Aber irgendwann fängt jemand an, diese Traditionen auf eine Ebene göttlicher Autorität zu erheben. Und dabei kann es sich um alles Mögliche handeln. Manches ist regelrecht verrückt. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen von einem Pastor, der mal in ein anderes Land geflogen ist, und um dort zu predigen, um dort zu evangelisieren. Und dort gab es aus irgendwelchen Gründen eine ganz eigenartige Glaubensrichtung. Wahrscheinlich basiert sie auf Petrus' Lehre, wie man sich früher angemessen schmückte. Aber diese Menschen haben sie so ins Extrem gelebt und geführt, dass es regelrecht unglaublich war. Sie glauben, die göttliche Autorität schreibe vor, dass niemand das Wort Gottes verkündigen darf, ohne ein langärmeliges weißes Hemd und Krawatte zu tragen. Der Pastor durfte dort nicht predigen, weil sein Hemd keine langen Ärmel hatte. In dem Zelt, wo er angekommen war, waren es 46 Grad und es gab keine Klimaanlage. Aber so lautete das Gesetz. Und Frauen dürfen keinen Schmuck tragen. Vielleicht beziehen sie sich dann damit auf die Verse aus der Bibel, in denen es heißt, dass man sein Haar nicht so modisch frisieren und nicht so viel Gold an sich tragen soll. Aber wenn man das dann im Zusammenhang betrachtet, bezieht es sich sogar auf die Kleidung. Das würde bedeuten, dass die Frauen nicht einmal Kleider tragen dürften. Ich meine, das sind Leute, die Ohrringe Teufelszeug nennen. Sie haben eine Tradition göttliche Autorität verliehen und dadurch sind die Menschen in Gebundenheit geraten. Der Pastor durfte nicht predigen, aber er hat sich ein Zelt nebendran gebaut. Und er hat also einige Gottesdienste abgehalten und Gott zeigte sich sogar gnädig und er hörte einige Gebete. Es geschahen ein paar herausragende Dinge, die die Aufmerksamkeit der anderen Gemeinde auf sich zogen. Aber die Leute, die dieser Gemeinde und dieser Glaubensrichtung angehört haben, durften nicht zu den Gottesdiensten kommen, weil der Prediger kein langärmeliges Hemd anhatte. Und einige Frauen trugen dann auch noch Ohrringe und Ringe. Also das ging dann auch nicht. Und ich weiß noch, wie er einen Gottesdienst beschrieben hat, indem er sagte, dass einige Männer aus der anderen Gemeinde einen alten, kranken Mann zu dieser neuen Gemeinde getragen haben. Und dieser Mann war schwer krebskrank. Aber sie haben darum gebeten, dass die Gemeinschaft für ihn in einer ganz einsamen, stillen Ecke betet, weil die andere Gemeinde es verboten hat. Also es ging wirklich so weit, dass man todkranken Menschen das Gebet entzogen hat, weil ein Prediger kein langärmeliges weißes Hemd anhatte. Also das ist schon ziemlich verrückt. Und wenn das auch mal irgendwann mal der Fall in einer unserer Gemeinden sein sollte, dann haben wir eine falsche Lehre. Die zweite Ausrichtung finden wir in 1. Timotheus Kapitel 4. Paulus schreibt hier, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Wenn wir unsere Einheit bewahren und den Haushalt Gottes stark erhalten wollen, müssen wir uns über einige Dinge einig sein. Wir dürfen nicht glauben, dass es keine Rolle spielt, was jeder glaubt. Es spielt eine Rolle. Das bedeutet nicht, dass wir die Menschen nicht annehmen sollten. Wir müssen sie so akzeptieren, wie sie sind. Und kürzlich hörte ich eine Predigt im Internet. Und das war ein ganz bekannter Pastor aus Amerika. Oder war oder ist, ich weiß es jetzt nicht mehr. Er sagte, er glaubt zwar, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber er glaubt nicht an den Vers, in dem es heißt, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Er sagte, wenn Sie Jesus in diesem Leben nicht annehmen, können Sie es danach immer noch tun. Gott wird Sie nie aufgeben, auch dann nicht, wenn Sie gestorben sind. Es spielt keine Rolle, wie Sie dieses Leben leben. Es spielt keine Rolle, wenn Sie Jesus und die Erlösung in diesem Leben ablehnen. Wenn Sie diese Welt verlassen, gibt es immer noch genügend Möglichkeiten, Jesus zu bekennen. Gott wird weiter an Ihnen arbeiten und Sie letztendlich doch zu sich holen. Liebe Geschwister, wir reden von einem Pastor, der Tausende Anhänger in seiner Gemeinde hat. Und das ist eine falsche Lehre. Sie widerspricht der Bibel. Und wisst ihr was? Wir können keine gute Gemeinschaft haben, wenn wir zulassen, dass sich so etwas in unseren Gemeinden ausbreitet. Wir lieben die Menschen. Aber wir können jemanden lieben und trotzdem keine falsche Lehre haben. Nochmals, ich sage nicht, dass wir hart und gesetzlich sein sollen. Und ich sage auch nicht, dass wir über andere herrschen sollen. Vielleicht werden wir vorzeitig auch aus unserer Bedrängnis entrückt. Hurra, ich hoffe es. Aber wisst ihr was? Ich will leben, als würde Jesus heute wiederkommen. Und ich will planen, als würde er in den nächsten 200 Jahren nicht wiederkommen. Ich will für Generationen planen. Und wenn ich mit meiner Endzeittheorie falsch liege, okay, vielleicht werden wir tatsächlich vorzeitig entrückt. Ich habe schon für beides sehr gute Argumente gehört. Aber wenn ihr sagt, oder wenn jemand sagt, Jesus ist nicht der einzige Weg zu Gott und das Kreuz nicht der einzige Weg zu einer Beziehung mit ihm, da haben wir ein Problem. In den wesentlichen Punkten sollen wir einer Meinung sein. Der Haushalt kann nur stark sein, wenn wir diese grundlegende Lehre annehmen und nicht davon abweichen. Gut, Nummer 2. Der Haushalt des Glaubens, das Haus Gottes, ist auf Lobpreis gebaut. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten. Sehen wir uns dazu Psalm 134 und Psalm 135 an.
Wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten. Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn.
Und im Psalm 135, die Verse 1 bis 3, dürfen wir das noch einmal erfahren.
Halleluja, lobt den Herr, lobt den Namen des Herrn, lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Lobt den Herrn, denn gütig ist der Herr, lobsinnig sein Name, denn er ist lieblich.
Gut, für alle, die im Haus des Herrn stehen, heißt es hier, lobt den Herrn. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die im Haus Gottes stattfinden sollte. Ich möchte euch jetzt noch einen Vers vorlesen, und zwar Psalm 84, Vers 5. Und da heißt es, wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Sie preisen dich alle Zeit. Selah. Gott erwartet von denjenigen, die sich in seinem Haus versammeln, dass sie ihn loben. Wir kommen zusammen, um das Wort Gottes zu hören, zu lernen und zu wachsen, um mit Gott zu reden und Gemeinschaft mit ihm zu haben, indem wir ihn anbeten und ihn preisen. Die Bibel sagt, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Und wisst ihr was? Es ist oftmals überfällig, dass wir Gott preisen und ihm Ehre geben. Wenn Gottes Volk in der Bibel in der Anbetung vereint war, kamen sie in Gottes Gegenwart. Und es geschahen wirklich einige erstaunliche Dinge. Das können wir im Gottes Wort immer wieder nachlesen. Wir müssen verstehen, dass wir nicht anbeten, um etwas vorzubereiten. Die Anbetung ist nicht dafür da, um für etwas, das passieren soll, die richtige Atmosphäre zu schaffen oder Zeit zu überbrücken. Es gibt Menschen, die in jedem Gottesdienst die Anbetungszeit verpassen. Sie lieben zwar das Wort, aber sie versäumen die Anbetungszeit. Aber wenn wir die Anbetung darauf reduzieren, etwas anderes vorzubereiten, verliert die Anbetung ihren Sinn. Aber mir gefallen die Lieder nicht. Na und? Das ist aber nicht mein Musikstil. Die Musik ist mir zu laut. Der Text ist mir zu neu. Es geht nicht um uns. Es geht um Gott. Jesus sagte in Johannes Kapitel 4, dass wir den Vater in Wahrheit und im Geist anbeten sollen. Das bedeutet, dass unser Geist, unser innerer Mensch, sich Gott zuwenden muss. Und es heißt, der Vater sucht Menschen, die ihn anbeten. Es heißt nicht, dass Gott nur Arbeiter sucht. Es heißt, dass Gott Anbeter sucht, die ihn im Geist anbeten, aus dem wahren Sein heraus. Und wisst ihr was? Das können wir auch tun, wenn uns die Lieder gerade mal nicht passen. Punkt 3, Markus 11, die Verse 15 bis 17.
Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht.
Das ist ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Jesus sagte: Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Wir schlagen gemeinsam noch der 1. Könige Kapitel 8 auf. Ich glaube, das beschreibt Gottes Herz wirklich. Ja. Er sagt uns, was Gott in seinem Haus sehen will und wie wichtig das Gebet in seinem Haus tatsächlich ist. 1. Könige 8, die Verse 41 bis 43.
Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deinen Namen willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinen ausgestreckten Armen. Wenn er kommt, um zu diesem Haus hinzubeten, so höre du es im Himmel, in deiner Wohnstätte, und tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel, und erfahren, dass dein Name aufgerufen ist über das Haus, das ich gebaut habe.
Der Verfasser sagt hier: Gott, die Menschen werden von Dingen hören, die dein ausgestreckter Arm bewirkt, von deinen Wundern und davon, wie du den Menschen hilfst. Sie werden hören, dass du nicht weit entfernt und distanziert bist, sondern ganz nah bei uns. Dass du uns hörst und führst und leitest und unser Gebet beantwortest. Und die Menschen werden von weit entfernt kommen, um zu beten. Und Gott, bitte beantworte die Gebete der Fremden, damit sie wissen, wer du bist und damit dein Name über dieses Haus ausgerufen wird. Ich glaube, Gott will sein Haus als einen Ort sehen, wo Gebet auf wunderbare Art und Weise erhört wird, sodass die Menschen davon angezogen werden, obwohl sie keine Ahnung haben, was wir tun und warum es geht. Wenn sie wissen, dass sie dort Hilfe bekommen, dass sie hier Hilfe bekommen, werden sie kommen und sagen: Betet für mich. Ich glaube, Gott will, dass wir wunderbare Antworten auch auf unser Gebet bekommen. Jesus sagte: Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Nicht nur für Israel, nicht nur für Eingeweihte, sondern auch für Fremde. Nummer 4, der vierte Pfeiler, der den Haushalt Gottes stark machen kann, ist die Erkenntnis, dass wir Menschen für Gott erreichen sollen. Lukas Kapitel 14, Vers 16 bis 18.
Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Gelandeten zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen.
Ausreden. Gott mag keine Ausreden. Billy Sunday sagte einmal: Eine Ausrede ist ein Grund, der aus einer Lüge besteht. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Niemand kauft ein Grundstück, ohne es vorher angesehen zu haben. Das ist eine dumme Ausrede. Lukas 14, Vers 19.
Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich.
Das ist, als würde man sagen: Ich habe mir gerade ein Auto gekauft und muss jetzt prüfen, ob es fährt. Ja, wir machen weiter.
Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen.
Frisch verheiratet und schon unter dem Pantoffel. Weiter.
Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie herein, damit das Haus voll werde.
Nötigen. Also ich musste mir wirklich einige Bibelübersetzungen noch einmal aufschlagen, um zu gucken, ob es tatsächlich nötigen. Ja, es heißt nötigen. Und das ist ein starkes Wort, im Griechischen sogar. Es bedeutet, er wendete sehr viel Energie und viel, viel Mühe auf, um sie zu überzeugen, zu ihm zu kommen. Gott will, dass sein Haus voll ist. Jesus wurde nicht auf dem Kirchenaltar zwischen zwei Kerzen gekreuzigt. Er will, dass sein Haus voll ist. Er will, dass wir die Botschaft überbringen. Und er sagte: Geht hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötigt sie hereinzukommen. Geht zu den Ausgestoßenen, zu den Vergessenen und bringt sie in mein Haus. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Wir müssen im Geist des Hauses handeln. Es geht darum, Menschen für Gott zu erreichen. Wir als Familie müssen diesen Geist annehmen, dass wir rausgehen, dass wir die Menschen hineinbringen. Es wird viel über dieses Thema geredet, nicht nur in unserer Gemeinde, in allen Gemeinden. Vielleicht habt ihr es auch mittlerweile satt, aber das wäre sehr, sehr traurig. Denn wir sollten nicht aufhören, über kostbare Seelen zu reden. Jesus starb, um die Welt zu gewinnen. Er sagte: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und Gott sagt: Nötigt sie, damit mein Haus voll werde. Natürlich werden manche Menschen Ausreden finden. Nicht jeder, der in das Haus kommt, wird auch offen sein. Aber das ist in Ordnung. Manche werden sagen: Ich habe ein Auto gekauft und muss nachsehen, ob ein Motor drin ist. Aber trotzdem müssen wir sie nötigen. Wenn sie das Evangelium dann gehört haben, liegt es an ihnen, was sie dann tun. Aber wir sollen es ihnen erzählen. Oder sie an einen Ort bringen, wo sie es auch hören können. Und als letztes, das Haus ist auf Liebe gebaut. In Galater 6, die Verse 9 bis 10, das brauchst du jetzt nicht vorlesen, das habe ich jetzt hier, heißt es: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes zu tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir müssen Gutes tun. Aber vor allem an denjenigen im Haus. Wir sollten Gottes Familie immer ein bisschen mehr geben. Wir sollten allen Gutes tun, zu allen freundlich sein und wirklich alle lieben. Aber das gilt vor allem für diejenigen im Haus. Liebe ohne Taten, das ist keine Liebe. Es ist nur ein Gefühl. Bei der Liebe geht es nicht um ein Gefühl. Es ist keine wirkliche Liebe, wenn sie auch nicht umgesetzt wird, wenn sie nicht mit Taten einhergeht. Bei der Liebe geht es nicht darum, was sie fühlen. Jemand, der sagt, ich empfinde keine Liebe für meinen Ehepartner, versteht nicht, was Liebe wirklich ist. Ich glaube, all die Gefühle und all die Emotionen und die physiologischen Dinge, die könnte man mit Zündkerzen in einem Auto vergleichen, die einen Motor starten. Es geht immer, explodiert immer. Aber dann geht die Liebe in etwas Reiferes, in etwas Tieferes über. Und das ist es dann tatsächlich, was dann eine Ehe 40, 50, 60 Jahre lang aufrechterhält. Und wir müssen in der Liebe leben. Wir müssen geduldig miteinander sein und auch einander vergeben können. Wir müssen die Liebe auch in Taten ausdrücken können. Wisst ihr, eines der herausragendsten Merkmale von Gottes Charakter ist die Tatsache, dass er die Liebe selbst ist. Die Gemeinde ist auf Liebe gebaut und wird durch sein Volk ausgedrückt. Die Bibel sagt, die Liebe versagt nie. Wenn wir glauben, dass die Liebe Gottes die Furcht in unserem Leben austreibt, wie es in 1. Johannes heißt, kommen wir auch mit fast allem in unserem Leben zurecht. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, kannst du auch darauf vertrauen, dass er deine Bedürfnisse stillen wird. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, wirst du auch in turbulenten Zeiten, wirst du dich nicht fürchten. Und Gott liebt dich wirklich. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er war nicht ärgerlich auf die Welt. Er liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, wirklich alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Er hat uns geliebt, als wir noch ein Teil der Welt waren. Und er liebt uns auch jetzt, wo wir seine Kinder sind. Amen. Liebe Geschwister, lasst uns noch gemeinsam singen, und zwar das Lied »Bleibend ist deine Treue«.